HR Info. Corona kompakt am Mittwochmorgen.
9 Monate mit einem Konjunkturpaket schwanger zu gehen, so viel Zeit hat die Regierungskoalition in Berlin nicht mitten in der Corona-Krise. Aber 9 Stunden haben gestern offenbar auch nicht gereicht. Denn so lange hatten die Spitzen der Koalitionsparteien miteinander verhandelt, bevor sie gegen 23.15 Uhr beschlossen, sich zu vertagen. Dabei hatten sie sich sowieso schon von vornherein 2 Tage Zeit gegeben, um zu entscheiden, was alles in dieses Konjunkturpaket hineingepackt werden soll. Denn da gibt es durchaus verschiedene Meinungen und es will ja auch gut überlegt sein. Schließlich wird es viel Geld kosten, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise aufzufangen und da sollte dieses Geld natürlich so sinnvoll wie möglich eingesetzt werden. Allerdings hätte man meinen können, dass es nach dem ersten Verhandlungstag immerhin schon ein paar Zwischenergebnisse gibt, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ich habe unseren Korrespondenten in Berlin, Markus Sambale, heute Morgen gefragt, war denn überhaupt irgendetwas zu hören von denen, die dabei waren?
Nein, die haben alle eisern geschwiegen, auch als sie sich dann auf den Weg gemacht haben. Nach den stundenlangen Verhandlungen gestern Abend, der SPD-Fraktionschef Mützenich mit dem Fahrrad, die anderen meistens mit dem Auto, Angela Merkel inzwischen mit einem Van, weil sie da besser Abstand halten kann. Aber diese Begleitumstände, die ich hier schildere, zeigen, dass man eben inhaltlich wirklich gar nichts gesagt hat. Und das einzig Handfeste war der Speiseplan, nämlich dass es Erdbeeren gab und Spargel. Aber zu den Inhalten eisernes Schweigen.
In welchen Punkten gehen denn die Meinungen der Koalitionäre besonders weit auseinander?
Es dürfte viel Streit geben weiter über diese Autokaufprämie und da gehen die Diskussionslinien ja quer durch die Parteien. Die SPD-Führung sagt, für Diesel und Benziner könne sie sich das eigentlich nicht vorstellen. Auch aus der Union, die ja eigentlich mit Wirtschaftsminister Altmaier einen Fürsprecher hat, gibt es aber Kritik, zum Beispiel von der Mittelstandsvereinigung. Da wird also, glaube ich, auch heute weiter noch heftig diskutiert. Wahrscheinlich kommt das als einer der letzten Punkte dann nochmal auf die Tagesordnung von diesen 60 Punkten insgesamt, denn die härtesten Eisen und die schwersten Konfliktpunkte, die werden wohl am Schluss verhandelt. Da wird es wahrscheinlich darum gehen, ob es als Kompromiss dann im Gegenzug zum Beispiel Förderungen für die Bahn gibt, für den ÖPNV, damit man da doch irgendwie zueinander findet.
Was könnte denn insgesamt am Ende herauskommen angesichts der Unterschiede, die es gibt? Wer könnte sich an welcher Stelle durchsetzen und welche weiteren Kompromisse sind möglich?
Es ist, wie gesagt, eine lange Liste und es wird wohl eins der längsten Papiere, die es auch in einem Koalitionsausschuss gegeben hat, denn es geht ja immerhin um 80 Milliarden Euro. Wenn alle Wünsche erfüllt würden, dann würde das Geld natürlich nicht reichen. Deshalb wird es sicherlich einige Kompromisse geben. Ich glaube, Einigkeit gibt es schon in einigen Punkten. Zum Beispiel beim Kurzarbeitergeld, dass das auf 24 Monate verlängert wird. Auch Hilfen für kleine und mittlere Betriebe. Da ist man sich relativ nah beieinander. Auch, dass die Stromkosten sinken sollen. Da findet man sicherlich schnell eine Einigung. Die Autokaufprämie bleibt sicherlich schwierig, genauso wie der Kinderbonus für Familien, den ja die SPD will, wo es auch Zustimmung aus einigen Bundesländern gibt, zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen und aus Niedersachsen von CDU-Politikern. Da ist die Frage, ob es am Schluss einen Kompromiss gibt und ein ganz kompliziertes Thema, die Hilfe für Kommunen. Da will die SPD ja eine Altschuldenregelung und die Union stemmt sich im Moment noch dagegen.
Ich habe schon erwähnt, 2 Tage hatten die Koalitionäre eingeplant. Werden es möglicherweise jetzt noch ein paar mehr werden, weil es nach dem ersten Tag noch keine Zwischenergebnisse gibt?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass man heute eine Einigung finden wird. Das kann tatsächlich noch mal lange dauern. Im Moment gehen wir alle so davon aus, dass das noch mal bis heute Abend geht. Wenn es gut läuft, ist es dann noch hell und dann wird Bundeskanzlerin Merkel zusammen mit den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Koalitionsausschusses dann vor die Presse treten. Aber man will natürlich den Wählerinnen und Wählern schon zeigen, dass man hier handeln kann. Und nachdem man eben in den ersten Wochen und Monaten dieser Corona-Krise vor allen Dingen auf Einschränkungen setzen musste, will man jetzt eben zeigen, dass man dieses Versprechen, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, auch umsetzt. Und ich glaube, dass es heute eine Einigung geben wird.
Wer gerade jetzt ins Berufsleben startet, hat einen ziemlich schlechten Zeitpunkt erwischt, denn die Corona-Krise ist eben gerade auch eine Wirtschaftskrise. Viele Beschäftigte sind in den letzten Wochen und Monaten entlassen worden. An Neueinstellungen denkt einstweilen kaum jemand auf Arbeitgeberseite. Junge, gut ausgebildete Menschen, denen vor Corona noch die Welt offen stand, stehen nun stattdessen vor verschlossenen Türen und werden nicht mehr mit Sonderleistungen gelockt, sondern mit Worten abgespeist, für die sie sich leider nichts kaufen können. Dr. Malte Sandner beschäftigt sich am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung speziell mit den Berufsanfängerinnen und Anfängern. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Sandner, können sich Berufsanfängerinnen, Berufsanfänger wenigstens mit der Hoffnung trösten, dass sie gerade nur eine vorübergehende Flaute erleben und dass sie, sagen wir, in ein paar Wochen wieder mehr Rückenwind haben? Oder müssen sie befürchten, dass sich eine Rezession auf Dauer nachteilig für sie auswirkt?
Also es ist leider zu befürchten, dass das jetzt keine kurzfristige Delle ist für den Arbeitsmarkt, sondern dass das schon auch langfristige Auswirkungen hat, die Corona-Krise. Alle Indikatoren deuten darauf hin, dass es wesentlich weniger Neueinstellungen gibt. Von daher ist zu befürchten, dass für die Personen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt eintreten, also Personen, die eine Ausbildung abgeschlossen haben oder ihr Hochschulstudium abgeschlossen haben, dass sie auch langfristig Gehaltseinbußen haben werden durch diese Krise.
Ist das in allen Branchen gleichermaßen so oder gibt es da auch Unterschiede?
Also im Gegensatz zu anderen Krisen, also wenn man jetzt zum Beispiel die Krise 2009 ansieht, wo das produzierende Gewerbe sehr stark betroffen war, sind es jetzt eher die Bereiche, die vom Lockdown ganz explizit betroffen waren. Beispielsweise Gastronomie, beispielsweise Tourismus. Und hier sind die Einstiegschancen für dann hauptsächlich Absolventen einer Ausbildung nicht sehr gut.
Nun sind ja schon jetzt viele Beschäftigte entlassen worden wegen der Corona-Krise. Könnte aber vielleicht gerade das eine Chance sein für jüngere, frisch ausgebildete Menschen? Haben gerade Sie womöglich besonders gute Chancen, eingestellt zu werden, wenn wieder Stellen zu besetzen sind? Auf diese Idee könnte man ja kommen.
Also das ist natürlich eine Idee, aber das ist sehr zweifelhaft, ob sich das bewahrheiten wird. Die Unternehmen werden versuchen, so weit es geht, die Belegschaft, die jetzt da ist, die jetzt in den Unternehmen arbeitet, die zu halten. Und darauf zielen ja auch alle Maßnahmen der Politik ab. Also das Kurzarbeitergeld, es ist ja gerade dafür da, die Belegschaft so weit wie möglich zusammenzuhalten. Und deswegen ist es eher unwahrscheinlich, dass sich jetzt durch die Personen, die entlassen wurden, neue Chancen für Einstellungen ergeben.
Nun werden sich wahrscheinlich die meisten Berufsanfängerinnen, Berufsanfänger sagen, bevor ich gar keinen Job habe, nehme ich lieber einen Job an, der schlecht bezahlt wird. Das muss ja nicht immer so bleiben mit der schlechten Bezahlung. Was sagt Ihre Erfahrung als Arbeitsmarkt- und Berufsforscher? Wird in besseren Zeiten auch wieder besser bezahlt werden, wenn man denn das Glück hat, einen Job bekommen zu haben?
Also langfristig werden die Personen, die jetzt in den Arbeitsmarkt eingetreten sind, auch natürlich wieder besser bezahlt werden. Und es wird sich dann auch die Schere zwischen diesen Personen und Personen, die früher eingetreten sind, auch wieder reduzieren. Aber trotzdem ist es so, dass das relativ lange dauert. Also Studien von anderen Rezessionen haben gezeigt, dass das bis zu 10, 15 Jahren dauern kann, bis sich die Gehälter zwischen den verschiedenen Kohorten wieder angeglichen haben.
Und was diejenigen angeht, die erst gar nicht so weit kommen, die eben keinen Job bekommen, obwohl sie jetzt in ihr Berufsleben starten könnten, werden die Arbeitslosenzahlen gerade in der Gruppe der fertig Ausgebildeten und der Hochschulabsolventen steigen, zumindest in einigen Branchen in nächster Zeit?
Das ist leider zu befürchten, da alle Indikatoren zeigen, dass die Neueinstellungen sehr stark zurückgehen. Und man sieht auch, dass das war auch schon bei der letzten Rezession 2009 so. Da kam auch der Anstieg der Arbeitslosigkeit nicht durch eine Reduzierung der Personen, die in den Betrieben gearbeitet haben, sondern es wurden weniger neue Personen eingestellt.
Wie könnte denn da von politischer Seite gegengesteuert werden? Kann man überhaupt gegensteuern oder muss man einfach auf einen neuen Aufschwung warten?
Also eine Option ist, dass man nicht nur die Personen, die jetzt einen Job haben, schützt, beispielsweise durch Kurzarbeitergeld, ist dann natürlich eine sehr prominente Maßnahme, sondern man könnte auch versuchen, Personen, die eben noch keinen Job haben, die jetzt in den Job eintreten, in das Berufsleben, dass man versucht, diese zu schützen. Beispielsweise könnte man Neueinstellungen subventionieren, man könnte den Unternehmen Zuschüsse geben, man könnte Sozialabgaben übernehmen, also der Bund, und das würde dann auch Personen helfen, die jetzt in den Arbeitsmarkt eintreten, dass sie diese Krise besser durchstehen.
Das Sprichwort sagt, aller Anfang ist schwer, aber so schwer wie jetzt war es wohl schon lange nicht mehr, mit dem Berufsleben anzufangen. Und das ist nicht nur eine Behauptung, sondern das sagen auch die jüngsten Daten vom hessischen Arbeitsmarkt, die heute veröffentlicht werden. Denn jetzt in der Corona-Krise bieten Unternehmen deutlich weniger Ausbildungsplätze an und sie stellen auch kaum noch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Das berichtet unsere Wirtschaftsreporterin Ursula Mayer.
Der Arbeitsmarkt ist wie leergefegt. Stellenangebote für Berufsanfänger sind rar, erzählt der Gießener Student Felix Pflüger. Er studiert Umweltwissenschaften und steht kurz vor seinem Abschluss. Auf die wenigen vorhandenen Stellen bewirbt er sich bereits und hat dabei schon frustrierende Erfahrungen gemacht.
Da war ich auch dran an einem Job, den ich aber leider nicht bekommen konnte, weil die Ausschreibung während des Bewerbungsverfahrens zurückgenommen wurde. Die NGO, bei der ich anfangen wollte, hat finanzielle Probleme bekommen, einfach selbst während Corona. Und das hat dazu geführt, dass die Stammbelegschaft in Kurzarbeit geschickt wurde.
Für Berufsanfänger wie Pflüger war da plötzlich kein Platz mehr. Die Krise macht den Einstieg ins Berufsleben deutlich schwieriger, findet auch Marc Binkowski. Er ist 31 Jahre alt, studiert in Kassel Sozialrecht und Sozialwirtschaft, aber nur noch ein Jahr. Was er danach anfangen soll, bereitet ihm schon jetzt Kopfzerbrechen.
Vorher konnte man sich sicher sein, ja, wenn ich mit meinem Studium fertig bin, dann finde ich in jedem Fall was. Und da habe ich auch eine gute Situation am Arbeitsmarkt. Jetzt sind da viele Fragezeichen.
Mireille Heubel dachte, sie wäre einen Schritt weiter und hätte bereits einen Job ergattert. Anfang des Jahres hat die 22-Jährige bei einem Frankfurter Hotel angefangen. Dann kam die Krise und die Berufsanfängerin war diesen Job gleich wieder los.
Mein Chef legte mir einfach nur die Kündigung vor und ich musste sie hinnehmen. Mir blieb nichts anderes übrig, weil ich mich noch in der Probezeit befand. Während der Probezeit kann mich der Arbeitgeber kündigen, ohne Grund.
Ähnlich ergeht es auch vielen Auszubildenden, erzählt Michael Gutmann, der als Gewerkschafter von Nahrunggenuss-Gaststätten für Hessen mit zuständig ist.
Azubis haben sehr oft die Ausbildung verloren und werden voraussichtlich auch nicht wieder eingestellt, da eben auch die Ausbildungsplätze, die dieses Jahr zur Verfügung stehen sollten, sehr reduziert sind.
So einen Rückgang hat auch die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit zuletzt verzeichnet und von den Unternehmen gefordert, selbst in der Krise nicht weniger auszubilden. Andernfalls würde sich der Fachkräftemangel verschärfen. Im Gegensatz dazu wirkt die Frankfurt School of Finance and Management fast wie eine Insel der Glückseligen. Karin Reuschenbach-Coutino bereitet hier Studenten auf den Jobeinstieg vor.
Ja, die Stimmung ist erstaunlicherweise gut und wir können von der Frankfurt School nicht berichten, dass sich jetzt irgendwelche Dramen beim Berufsanstieg ereignet haben. Was natürlich wir auch hören ist, dass man einen Plan B haben muss.
Eine Jobgarantie beim Wunscharbeitgeber gibt es also auch für diese Studenten in Krisenzeiten nicht. Aber wenn sie sich flexibel zeigen, müssen sie angeblich nicht einmal beim Einstiegsgehalt Einbußen hinnehmen. Das dürften allerdings Ausnahmefälle sein, während der Berufseinstieg für viele andere mehr als holprig ist.
Die Corona-Krise und die vielen Infektionen in mehreren Schlachthöfen haben das erreicht, worüber bisher immer nur diskutiert wurde. Für die Fleischindustrie sollen künftig strengere Regeln gelten. Die umstrittenen Werkverträge, mit denen ein Großteil der Beschäftigten in den Betrieben bis dato arbeitet, sollen vom nächsten Jahr an verboten sein. Nach dieser Ankündigung der Bundesregierung hagelte es aus der Fleischindustrie Proteste. Die Hersteller drohen, ins günstigere Ausland abzuwandern. Die Frage ist nur, in welches Ausland? Denn Deutschland hat seit Jahren mit Billiglöhnen und niedrigen Auflagen dafür gesorgt, dass Schlachthöfe in anderen EU-Ländern schließen mussten. Aus der EU-Hauptstadt Brüssel berichtet Helga Schmidt.
Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise, als in deutschen Schlachthöfen hunderte Arbeiter infiziert wurden, wollte Christian Bragerson wissen, ob die Arbeitsverhältnisse auch in anderen EU-Ländern so schlimm sind. Bragerson ist Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsverbandes für den Bereich Ernährung und Landwirtschaft. Fast überall gehe es besser zu als in deutschen Schlachthöfen, so lautete die Antwort seiner nationalen Verbände. Aber von ihnen kam auch noch eine andere kritische Rückmeldung.
Many of our affiliates from other countries felt like
Viele unserer Mitglieder kritisieren heftig die Art, wie Deutschland gehandelt hat, sagt Bragerson. Mit Dumpinglöhnen seien Jobs an Schlachthöfen vieler Nachbarländer zerstört und nach Deutschland geholt worden.
Many jobs have been moved away from countries like Belgium, France, Netherlands and Denmark, for example.
Viele Jobs gingen verloren in Ländern wie Belgien, Frankreich, die Niederlande und Dänemark. Keine Chance, mit den Niedrigkosten zu konkurrieren, die die Fleischbetriebe in Deutschland geboten bekommen. Zahlen belegen das. In Belgien und Frankreich zum Beispiel sind die Mindestlöhne höher als in Deutschland. In Dänemark zahlt die Branche sogar nach Tariflohn. Dass die reichste Volkswirtschaft Europas in der Fleischwirtschaft ein Billiglohnland ist, das ärgert nicht nur den Europäischen Gewerkschaftsverband.
Deutschland hat eine extreme Situation an den Schlachthöfen im europäischen Vergleich. Das muss man wirklich sagen.
Die Meinung vertritt der Europaabgeordnete Martin Häusling. Der Agrarexperte der Grünen-Fraktion kritisiert, Deutschland habe sich durch das System der Werksverträge Wettbewerbsvorteile gegenüber den Nachbarn verschafft, aber auch durch einen Verzicht auf die politische Kontrolle.
Deutschland hat das System des Billig-Billig auch auf die Schlachthöfe übertragen und es auch perfektioniert.
Vor allem beim Schweinefleisch hat die deutsche Niedrigpreispolitik den Markt in Europa verändert. In den letzten 20 Jahren stieg die Zahl der Schlachtungen in Deutschland um fast die Hälfte. Gleichzeitig ging sie in anderen Ländern deutlich zurück. Das hat nicht nur eine Marktkonzentration auf wenige große Firmen zur Folge gehabt, mit dem Marktführer Tönjes an der Spitze. Die andere Folge sind auch immer mehr Tiertransporte.
Denn es ist tatsächlich so, die deutschen Schlachthöfe schlachten in Europa fast mit am billigsten. Und deshalb schließen Schlachthöfe in den Nachbarländern und die Tiere werden von Frankreich teilweise, aber auch von Belgien, von Holland und vor allem von Dänemark nach Deutschland gefahren, um sie da schlachten zu lassen. Und darüber regen sich natürlich unsere Nachbarländer zu Recht auf.
Gegen den Run auf die billigsten Schlachthöfe helfen nach Einschätzung des Agrarexperten Häusling nur europaweite Normen mit Mindestauflagen beim Lohn und bei den Arbeitsbedingungen, die in allen EU-Ländern gelten.
Die Organisation Ärzte ohne Grenzen leistet überall in der Welt medizinische Nothilfe in Kriegen und Krisen. Normalerweise sind ihre Mitglieder eher in Entwicklungsländern im Einsatz. Zurzeit werden sie allerdings auch in den USA gebraucht. Die junge Ärztin Renee Corbetz zum Beispiel. Sie war zuletzt im Südsudan im Einsatz. Jetzt kümmert sie sich mitten in Manhattan um Obdachlose. Denn immer mehr Menschen leben dort auf der Straße, weil sie in der Krise zuerst ihre Arbeit und dann die Wohnung verloren haben. Diese Menschen sind in der Pandemie besonders gefährdet und jetzt eben auch ein Fall für Ärzte ohne Grenzen.
In Midtown Manhattan, wo sonst Geschäftsleute in Anzug und Kostüm durch die Hochhausschluchten hetzen, steht René Corbett vor einem roten Sattelschlepper voller mobiler Duschen für Obdachlose und wirkt selbst ein bisschen überrascht darüber, dass ausgerechnet hier jetzt das Epizentrum der Corona-Pandemie in den USA ist.
I'm in Midtown Manhattan in New York City, the epicenter of the COVID outbreak in the United States.
Normalerweise ist die junge Frau für Ärzte ohne Grenzen in Afrika unterwegs. Ihren letzten Einsatz hatte sie im Südsudan und jetzt also Manhattan, wo sonst Reichtum und Überfluss zur Schau getragen werden. Vielleicht fällt deshalb auch hier das Elend der vielen Obdachlosen umso stärker auf. Früher konnten diese Menschen vielleicht noch in Fitnesscentern oder anderen Einrichtungen duschen, sagt sie. Doch die haben jetzt zu. Ärzte ohne Grenzen versucht, diese Lücke zu schließen. Mit Gesundheitsversorgung, bevor die Menschen krank werden. In den roten Trucks können die Obdachlosen duschen und ihre Kleidung waschen, erzählt sie. Außerdem bekommen sie frische Unterwäsche und Socken. Schon jetzt ist die Zahl der Obdachlosen in der Stadt dramatisch gestiegen. Und das könnte erst der Anfang sein, denn mehr als 1 Million New Yorker haben ihren Job verloren. Viele können ihre Miete nicht mehr zahlen und drohen ebenfalls auf der Straße zu landen. Viele derjenigen, die zu uns kommen, sind gerade erst obdachlos geworden. Viele wollen aber auch nicht mehr in die Notunterkünfte gehen, weil sie Angst haben, sich dort anzustecken. Sie fühlen sich auf der Straße sicherer. Bisher konnten viele von ihnen noch in den U-Bahn-Zügen und Bahnhöfen übernachten. Doch seit einigen Wochen werden die Obdachlosen hier nachts vertrieben, um die Waggons und Haltestellen gründlich zu reinigen. Ich will doch nur schlafen, aber der Gouverneur hat entschieden, die U-Bahn nachts zuzumachen. Auch diese Frau will nicht mit einem der bereitstehenden Busse in eine Notunterkunft gebracht werden. Ich will da nicht hin, die sind doch jetzt voll. Da schlafe ich lieber in einem Park. So wie Ted Day, der frisch geduscht aus dem Truck von Ärzte ohne Grenzen steigt. Das war gut und das Wasser richtig warm, sagt er. Diese Leute sind so nett, es ist ein bisschen wie nach Hause kommen.
Einsatz in Manhattan statt im Südsudan. Ärzte ohne Grenzen helfen in der Millionenmetropole New York. Soweit der Bericht von Peter Mücke.
HR Info. Corona kompakt. Am Mittwochmorgen.